Und ich möchte heute vor allen Dingen hier nochmal in Kapitel 4, Vers 11 einsteigen. Das ist der letzte Vers von dem Buch Jona. Und hier sagt der Herr: Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Die letzte Predigt war Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. Die heutige Predigt heißt Der Jammer um eine verlorene Welt. Der Jammer um eine verlorene Welt. Charles Hutton Spurgeon sagte einmal in einer seiner vielen Predigten: Wir brauchen eine missionierende Gemeinde, die ausgeht, um ein Volk zu sammeln aus allen Teilen der Erde. Eine Gemeinde ist entweder eine seelenrettende Gesellschaft oder sie ist nichts. Wenn das Salz keinen wahren Einfluss ausübt auf das, was es umgibt, wozu ist es Nütze? Und doch beben einige zurück vor der Arbeit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, weil dort Armut und Laster herrscht. Ich erinnere mich eines Predigers, sagt Spurgeon, der in mancherlei Hinsicht ein sehr guter Mann war, mich aber bestürzt machte über eine Antwort, die er mir auf eine Frage gab. Ich bemerkte, dass er schreckliche Nachbarschaft um seine Gemeinde herum hatte und fragte: Sind Sie in der Lage, viel für diese Menschen zu tun? Dieser Prediger sagte: Nein, ich bin beinahe froh, dass wir uns von ihnen fernhalten. Sehen Sie, wenn sich einige von ihnen bekehren würden, so würden sie eine furchtbare Last für uns sein. Spurgeon sagt: Ich wusste, dass dieser Mann die Vorsicht und die Klugheit in Person war. Aber die Antwort dieses Mannes setzte mich in Erstaunen und ich bat ihn um eine Erklärung. Nun, sagte der Prediger, wir müssten sie speziell unterstützen, also die Menschen. Die meisten von ihnen sind Diebe und Huren. Und wenn sie sich bekehren würden, so würden sie keine Mittel zum Lebensunterhalt besitzen. Und wir in der Gemeinde sind arme Leute und können sie nicht ernähren. Spurgeon sagt weiter: Dieser Pastor war ein sehr frommer Mann, dessen Dienst für viele viel Nutzen brachte. Dennoch hatte er gelernt, dieses Problem allmählich auf diese Weise anzusehen. Für seine Leute war es zu schwer, die Ausgaben zu bestreiten, und so erdrückte die kalte Armut den frommen Eifer und ließ seine Seele gefrieren. Es klang zwar sehr vernünftig, was er sagte, und doch war es eine furchtbare Sache, es so zu sagen und danach zu handeln. Und Spurgeon sagt weiter: Wir brauchen keine Leute, die immerfort singen, wir sind ein Garten eingehegt, erwählt und sorgsam stets gepflegt, die gut verwahrte kleine Herde auf dieser dunklen Erde. Diesen Vers kann man gelegentlich singen, aber nicht, wenn man damit meint, wir sind sehr wenige und wünschen dies auch weiterhin so zu sein. Nein, nein, Brüder, wir sind ein kleines Regiment von des Königs Kriegern, das in einem fernen Land Garnisonspflicht tut. Jedoch wollen wir nicht nur die Festung halten, sondern dem Gebiet unseres Herrn neues Land hinzugewinnen. Wir lassen uns nicht austreiben, im Gegenteil, wir wollen das Land einnehmen und die Kanaaniter austreiben. Denn das Land gehört uns. Es ist uns von unserem Herrn gegeben und wir wollen es einnehmen. Mögen wir dem Geist der Entdecker und Eroberer entflammt sein und niemals ruhen, solange es noch eine Gruppe von Menschen zu retten und eine Gegend zu evangelisieren gibt. So viel von Charles Hutton Spurgeon. Der Jammer um eine verlorene Welt. Ich denke, wir alle können die Aussagen Spurgeons nur unterstreichen, hoffentlich. Vor allem in dem, dass er sagt, eine Gemeinde ist entweder eine seelenrettende Gesellschaft oder sie ist nichts. Müsste auch uns viel zu denken geben. Vielleicht haben wir nicht so viele Bedenken wie Spurgeon im 18. Jahrhundert, wie man Leute unterhalten soll oder wie dieser damalige Prediger, wenn sie sich bekehren würden. Für uns heutzutage ist es eher ein Wunder, wenn überhaupt mal jemand zum Glauben kommt, wenn sich überhaupt jemand zu Jesus Christus bewegt. Aber leider kommen wir heute in Versuchung, vorschnell zu sagen, die Finsternis ist so groß. Ja, schau dich mal um, schau doch mal rein in die Gesellschaft, schau dir mal die Menschen an. Da kommt doch keiner mehr zum Glauben heutzutage an Jesus Christus. Ja, und vielleicht nickt mancher sogar mit dem Kopf und sagt ja. Aber vielleicht muss man auch eher mal so rum den Kopf schütteln und sagen nein. Meinst du, das ist wirklich so? Tja, wenn heute keiner mehr zum Glauben kommt, dann sind wir alle, und wenn wir schon wenige sind in der Gemeinde, wahrscheinlich auch nicht gläubig geworden. Denn die meisten auch hier, die auch heute Morgen hier sitzen, die sind noch gar nicht so lange gläubig, oder? Also die Tatsache ist, dass auch heute noch Menschen zum Glauben finden, dass auch heute noch Menschen zum Herrn Jesus sich bekehren. Sonst wären auch wir, sonst wärst du und ich auch heute nicht hier oder nicht hier in der Gemeinde. Natürlich ist es erkennbar, dass heutzutage sich nicht mehr Massen bekehren wie damals im 18. Jahrhundert. Spurgeon hatte teilweise vor Tausenden von Menschen gepredigt. Aber das heißt deshalb noch lange nicht, dass heute Gott nicht auch an örtlichen Gebieten kleine Erweckungen schenkt und einzelne Menschen zum Glauben kommen. Und das heißt es auch noch lange nicht, dass wir deswegen von Gottes Auftrag entledigt sind und dass wir heute den Menschen das Evangelium nicht mehr bringen sollten. Denn die Gemeinde steht auch heute noch, genauso wie vom ersten Tag an, als der Heilige Geist über die ersten Menschen in Jerusalem gekommen war, so steht die Gemeinde auch heute noch in demselben Auftrag, Seelen zu retten, Seelen aus dem ewigen Feuer herauszuretten. Und ich denke, wir sind uns manches Mal nicht bewusst, was es heißt, dass Menschen verloren gehen. Und mit der letzten Predigt sind wir ja bereits am Ende des Buches Jona angekommen. Wir hatten uns noch damit beschäftigt, wie sehr Jona um seinen Riesenstrauß gejammert hat, ja, der ihm so schönen Schatten gespendet hat. Er hatte so viel Erbarmen und Jammer um seinen schönen Strauch. Doch hat er auch Erbarmen für die Stadt Ninive. Für die Stadt Ninive finden wir keinen Jammer bei Jona. Das waren 120.000 Menschen und etliches Vieh. So hat ja unser letztes Thema geheißen, Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. Sehr beschämend für Jona, dass er keinen Jammer um diese große Stadt hatte. Und genau an dieser Stelle müssen auch wir uns immer wieder fragen, über was jammern wir? Wo ist dein oder mein Jammer zu finden? Ich möchte mich selber nicht ausschließen. Was ist dein oder mein Jammer? Jammern wir um uns selber herum? Tag für Tag, Woche um Woche? Vielleicht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen? Oder wie wir sie gerne haben würden? Oder jammern wir, wenn uns gelegentlich mal unsere Annehmlichkeiten des Alltags ein Stück weit entzogen werden? Sind wir am Jammern, wenn uns der schattenspendende Rizinusstrauch abhanden kommt? Unsere wohlangenehmen Dinge? Ja, wir sind ja allgemein so sehr mit uns und mit unseren Dingen beschäftigt. Nämlich so, dass wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass die Menschen um uns herum geradewegs direkt in die Hölle gehen. Und es macht uns oft gar nicht viel aus. Nämlich dort, wo wir niemals hingehen wollten und so froh sind, dass wir nicht hinkommen. Da dürfen wir auch froh und dankbar sein, den Herrn tagtäglich dafür preisen, ihn anbeten, ihn loben und ihm danken. Denn dort wird eines Tages der Rauch der Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen. Das ist Tatsache, das ist Realität. Und wir sehen es oft nicht, wir sind so blind dafür, ich selber auch. Nämlich die Menschen kommen dorthin, wo das Feuer nicht mehr erlischt. Es wird einfach ewig weiter brennen. Wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Wie es der Herr Jesus in Markus 9, Vers 44 bis 48 sagt. Und wir unternehmen nichts dagegen. Wir tun nichts. Vielleicht berührt es den einen oder anderen oftmals gar nicht so besonders. Und wir setzen uns kaum in Bewegung oder meinen gar nicht, es den Menschen überhaupt sagen zu müssen. Vielleicht noch denen ein Stück weit, die uns besonders ans Herz gewachsen sind, aber anderen überhaupt nicht. Wenn wir dagegen das Buch Jona lesen, so erkennen wir sehr deutlich, dass hier einer ist, der ganz, ganz, ganz großes Mitgefühl mit den Menschen hat. Ja, wer ist es denn? Ist es Jona? Nein. Wer ist das? Die Antwort heißt, es ist Gott selbst. Gott selbst hat dieses große Mitgefühl. Ja, Gott selbst hat einen großen Jammer. Um wen? Um all die Menschen, die verloren gehen. Es freut ihn um keinen Menschen, der in die Hölle kommt. Und wenn das nicht so wäre, dann hätte er seinen Sohn auch nicht in diese Welt gesendet. Wenn es nicht so wäre, dann hätte der Herr Jesus uns nicht den Weg zum Vater gezeigt. Dann hätte es ihn überhaupt nicht interessiert, wenn er keinen Jammer um diese Welt, um dich und mich gehabt hätte und auch heute noch hat. Wenn er keinen Jammer hätte und gehabt hätte, dann hätte er sich nicht um deinen und meinen Willen die Hände und Füße am Kreuz, die Nägel eintreiben lassen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte er nicht sein kostbares Blut für dich und für mich dort auf Golgatha vergossen. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt, Johannes 1, Vers 29. Ja, Gott hat tiefes Mitleid, nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern mit der ganzen Welt. Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, Gott hat tiefes Mitleid, tiefes Mitgefühl mit dieser verlorenen Welt, mit der ganzen verlorenen Welt. Und es ist eine verlorene Welt, seit sie in Sünde gefallen ist. Und Gott hat tiefes Mitgefühl und Erbarmen, auch mit dir und mit mir. Und das sehen wir auch, dass er das schon hatte vor deiner und meiner Errettung. Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Wenn einer da ist, der sich rühmt, ja, ich habe etwas dazu getan, ich habe ja mich selbst errettet, so ein Schmarrn. Gott hat sich deiner erbarmt. Er ist dir nachgegangen. Und wie schön ist es, dass er es sogar geschafft hat, dein Herz zu überwinden, dass du heute hier sitzen kannst, aus Gnade errettet sein darfst. Weil Gott reich ist an Erbarmen, weil er einen Jammer hatte um dich und um mich. Deswegen hat er dich und mich durch seinen Sohn herausgeliebt. Und wisst ihr, das ist genau derselbe Gott, der uns auch im Alten Testament hier bei Jona schon begegnet. Denn was sagt der Herr hier am Schluss in dem Buch Jona? Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern? Ja, Jona denkt, ich habe kein Mitleid mit dieser Stadt. Ich habe kein Erbarmen mit diesen Menschen. Mich sollte dieser großen Stadt nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Ja, die nicht wissen, wo es lang geht. Gott, der Herr, hatte damals ein Jammern und ein Erbarmen über Ninive. Wie viel mehr hat er grundlegend über alle Menschen in dieser Welt ein Jammern über die Menschen und ihre zukünftige Verlorenheit, wenn sie nicht umkehren, wenn sie nicht Buße tun. Der Jammer um eine verlorene Welt, das ist auch unser Punkt, erster Punkt, Mitleid mit einer sterbenden Welt. oder der Jammer um eine verlorene Welt. Unseren Herrn und Gott jammern die Menschen in der Welt. Er möchte sich ihrer erbarmen. Wir wissen, es gibt nur einen Weg zu Gott. Ja, das akzeptieren viele Menschen nicht und trotzdem ist es so. Es gibt nur den einen Weg, um mit Gott versöhnt zu werden. Das ist und bleibt Jesus Christus. Und nur er kann die Menschen mit Gott versöhnen, weil er der Sündlose sein Blut für Sünder vergossen hat. Und wir wissen, er, der Herr Jesus, sagt selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Könnt ihr diesen Vers alle auswendig? Sollen wir es mal probieren, gemeinsam aufzusagen? Ich helfe euch. Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nochmal. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Liebe Geschwister, solche Verse, die müssen wir auswendig lernen. Wir müssen das parat haben, wir müssen das den Menschen sagen. Wenn du es auch nicht wörtlich weißt, aber sag es wenigstens im rechten Verständnis. Ist es nicht gerade das, was wir den Menschen ans Herz legen müssen? Es ist nicht egal, an welchen Gott oder welche gemeinte Gottheit du glaubst. Du musst auf diesen Weg kommen, auf diesen einen, auf diesen wahren Weg. Ist es nicht das, was wir heute den Menschen insbesondere sagen müssen, selbst wenn wir verachtet und ausgestoßen werden? Wie? Wer soll das den Menschen sagen? Wir? Warum wir? Wie komme ich darauf, zu behaupten, dass wir das sagen sollen? Ich denke, die Antwort ist nicht schwer. Ihr wisst alle um den großen Missionsbefehl oder um Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet Zeugen für mich sein. Wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, bist du als Zeuge Jesu in diese Welt gestellt. Und du sollst Rede und Antwort geben den Menschen. Und wie heißt der Missionsbefehl, in den wir hineingestellt sind? Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Wir sagen dieses und siehe, ich bin bei euch, auch so gerne so losgelöst vom Missionsbefehl. Aber wir müssen auch immer den Kontext, also den Zusammenhang berücksichtigen. Wenn wir das tun, was der Herr sagt, dann wird er sich dazu stellen. Und siehe, ich bin bei euch. Ich werde dich ausrüsten, ich werde mit dir sein. Ich werde dich dazu befähigen. Bis ans Ende der Weltzeit, bis die Zeituhr abgelaufen ist. An dieser Stelle möchte ich uns mal fragen, wer ist von uns von diesem Befehl ausgenommen? Wer ist von uns, auch die wir heute hier sind, von diesem Auftrag ausgenommen? Tja, wenn auch Missionare ausgesendet werden, wenn auch vollzeitige Mitarbeiter im Werk des Herrn vorhanden sind, wenn es auch Missionswerke gibt, die sich mit aller Kraft für den Missionsbefehl einsetzen, so muss man trotzdem sagen, es ist keiner von uns von diesem Auftrag befreit. Auch wenn wir nicht direkt in die Mission ausgesendet worden sind oder wenn viele von uns ihrem regelmäßigen Arbeitsplatz und Beruf nachgehen, so sind wir dennoch nicht von diesem Auftrag befreit. Und da müssen wir sagen, bewegt dich dieser Auftrag, bewegt mich dieser Auftrag, bewegt dich die Not und den tiefen Jammer Gottes. Ja, vielleicht erkennen wir schon immer wieder die Not. Und es berührt uns schon noch ein Stück weit, dass Menschen tatsächlich auch verloren gehen. Und vielleicht reden wir ja auch gelegentlich davon. Aber vielleicht haben wir auch schnell eine passende Antwort parat. Nämlich, Ja, die Leute, sie brauchen ja nur den Herrn Jesus annehmen. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie ja selbst schuld. Können doch wir nichts dafür. Wir haben oft gute Antworten und können gleich völlig gelassen, vielleicht manchmal auch uninteressiert, sachlich und womöglich auch total unmotiviert damit umgehen. Ja, vielleicht haben wir bis zu einem gewissen Grad Mitleid. Aber in unseren Herzen sind wir allgemein ungerührt. Und wir vergießen selten Tränen für die Verlorenen. Vielleicht sind wir noch eher erbost, wenn wir es den Leuten sagen und sie bekehren sich nicht. Ja, der will ja nicht. Also hat er sein Gericht schon. In vielen Gemeinden spenden die Christen ganz praktisch Geld und hoffen gleichzeitig, dass irgendjemand die Missionsarbeit schon tun wird. Ja, an vielen Orten auch, dass der Pastor hoffentlich die Gemeinde vor Ort aufbauen wird, wie er es auch immer machen wird. Natürlich, ich meine, es ist gut, wenn man Gelder zur Verfügung stellt. Es ist richtig und wichtig. Ohne das geht es auch nicht. Und man braucht Geld und Finanzen auch für die Missionsarbeit. Doch auch das befreit uns nicht, an diesem Auftrag selbst teilzuhaben. Und tatsächlich ist es wohl wirklich selten, dass Kinder Gottes von dem großen Mitgefühl und Mitleid unseres Herrn Jesus umgetrieben werden. Von diesem großen Mitleid, das er selbst, der Herr, für die Verlorenen hat. Selten beteiligt man sich in praktischer Weise an Mission und Evangelisation in dieser Welt. Selbst bei Verteilaktionen, da melden sich die wenigsten. Und man fragt sich, wie ist das möglich, dass da so wenig Interesse da ist? Wie kann das sein, dass gerade wenn um Mission, um Evangelisation geht, so eine Flaue da ist? Vielleicht liegt es daran, dass wir von dieser Not noch nicht tief genug in unserem Herzen getroffen worden sind. Vielleicht haben wir auch schon oft davon gehört und wissen nicht, wie wir eigentlich dem begegnen sollen, diesem großen Auftrag. Wir fühlen uns den Menschenmassen gegenüber, vielleicht auch unserer Gesellschaft gegenüber manchmal wie ohnmächtig. Ja, mir geht es oft auch so. Und vielleicht fehlt es auch immer wieder an neuem Mut und neuer Entschiedenheit. Nicht selten gibt es Seminare und Diskussionen über Evangelisation, bei uns hier in der Gemeinde weniger. Aber allgemein weiß man, dass es ein dringlicher Auftrag ist. Und gerade bei Seminaren und Diskussionen kommen die verschiedensten Ansichten und Meinungen zur Aussprache. So könnte man es machen, so könnte man es machen, den Weg könnte man gehen oder den. Der eine meint es so, der andere so, wie man Menschen erreichen könnte. Ich kenne sogar eine Gemeinde, da haben sich zwei Älteste zerstritten, weil sie sich nicht einig waren, wie man Menschen erreicht. Der eine Älteste ist dann weggegangen von der Gemeinde. Er hat gemeint, die persönliche Evangelisation ist eine wichtige Sache und er wollte nur den Weg auf der persönlichen Schiene gehen. Und er ist auch hingegangen zu den Leuten, der hat auch den Leuten sogar auf dem Land draußen, auf dem Feld geholfen, auch beim Holzspalten und alles. Und da kam sogar einer zum Glauben und der eine Älteste sagte, wo er einen Holzscheit auf den Wagen geworfen hat, einer für die Hölle und einer für den Himmel. Einer für die Hölle, einer für den Himmel. Und der Bauer, der da mitgearbeitet hat, der hat sich überlegt, was meinst du damit? Ja, die einen kommen in die Hölle und die anderen in den Himmel. Was willst du? Am Abend hat sich der Bauer bekehrt. Das ist persönliche Evangelisation. Der andere Älteste hat gemeint, man muss evangelistische Veranstaltungen machen. Auch eben zu evangelistischen Abenden einladen oder Bibelausstellung machen oder Zeltevangelisation, was auch immer. Auch er hat Menschen erreicht, aber beide haben sich zerstritten und sind nicht beieinander geblieben. Das ist schade. Es gibt verschiedene Wege, Menschen zu erreichen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber oft hegen wir auch in unseren Herzen Gedanken des Unglaubens, indem man sich einredet, dass dieses Problem, ja, dieser Berg der Evangelisation für uns zu groß ist und dass es ja letztendlich sowieso nicht gelingen wird, irgendjemanden zu erreichen. Ja, vielleicht flüstert das doch der Teufel in unser Herzen ein und wir glauben es. um uns ja nicht für Gott bewegen zu lassen. Und wir hören noch fleißig darauf und bestätigen es mit unserer Vernunft. Ja, das ist wohl so, wir lassen es lieber. Und so entschuldigen wir uns in ungläubiger Weise für unser Zögern und unsere feige Zurückhaltung. Natürlich gibt es auch viele plausible Gründe, warum wir gerade dies oder jenes nicht tun können. Warum man meint, die Menschen nicht für Christus gewinnen zu können. Die einen sagen, wir sind viel zu beschäftigt, geht nichts. Die anderen ängstigen sich. Oh, wenn ich meinen Nachbarn das Evangelium sage, was denkt der nur von mir? Da stehe ich ja schlecht da. Andere denken, Menschen für Jesus zu gewinnen, das ist eine Sache. Da halte ich mich zurück, das war's für Experten. Sie sagen, das ist nicht meine Gabe, mit anderen zu reden, lasse ich lieber. Warten wir lieber, bis mal der Pastor kommt oder bis mal ein geeigneter Evangelist von einem besonderen Missionswerk kommt. Ja, dann kann ich den vielleicht einladen. Aber denkt ihr, der kommt dann? Wieder andere meinen, dass sie für das Evangelisieren die Bibel nicht gut genug kennen. Ja, sie können nicht mal sagen, einer für den Himmel und einer für die Hölle. Scheinbar ist das schon zu kompliziert. Aber so einfach ist es letztendlich. Andere erwidern, dass sie nicht gleichzeitig beim Reden nachdenken und mit dem Evangelium einhaken können. Andere wiederum meinen, dass die Menschen doch auch ohne sie in die Gemeinde finden würden, wenn sie doch nur wollen. Schließlich gibt es auch zum Beispiel bei uns draußen einen Schaukasten oder es gibt Zeitungsannoncen oder schließlich ist eine Internetseite freigeschaltet. Also, was will man mehr? Ja, und man muss sagen, einige Gründe, die sprechen für sich, oder nicht? Sicherlich sprechen einige Gründe für sich. Sie sind gut nachvollziehbar. Und doch ist vieles von dem auch direkt verwerflich, von unseren gut gemeinten und plausiblen Gründen. Denn schließlich werden wir durch keinen einzigen Grund von Gott, unserem Herrn, davon befreit, Menschen auf Christus hinzuweisen und von ihm zu zeugen und sie womöglich auch zu ihm zu führen. Bedenken wir, was für Gaben wir auch immer haben oder auch nicht haben oder was für Möglichkeiten und Umstände bestehen. Eines ist sicher, wir werden nie mit dem Evangelisieren anfangen, oder wir werden nie damit anfangen, Menschen für Christus zu gewinnen, wenn unser Mitleid um die Menschen nicht von unseren Köpfen in unser Herz rutscht. Das ist das Entscheidende. Da mögen die Köpfe noch so voll geballt sein von Theorie, von Gedanken oder von fantasievollen Ideen, wie man die Menschen erreichen könnte. Aber wenn unser Mitleid nicht in unser Herz rutscht, wenn es nicht aus unserem Kopf in unser Herzen kommt, dann werden wir nicht damit beginnen, die Dinge umzusetzen. Erst wenn wir eine wahrhaftige, brennende Liebe für die Menschen haben, erst dann werden unsere so gut gemeinten Entschuldigungen darin erstickt werden. Es geht um echtes Mitleid. Es geht um das jetzige Leben der Menschen. Aber es geht auch um ihre zukünftige Bestimmung für die Ewigkeit. Kommen wir hierbei wieder auf Jona zu sprechen. Hatte Jona Mitleid mit Ninive? Hatte er ein Empfinden, wie Gott empfunden hatte? Hatte er ein Empfinden für diese wilden, verlorenen Heiden dort in Ninive? Nein. Wir müssen es bekennen, er hatte kein Mitleid mit Ninive. Er wollte nicht, dass diese Menschen überhaupt etwas von Gott hören. Er wollte schon gar nicht, dass sie errettet werden. Im Gegenteil, er hat sich sogar noch dagegen gestellt, wurde noch zornig, als sie umgekehrt waren. Doch derselbe Herr und Gott stellt uns als Menschen in seine Gemeinde. Er hat uns in seinen neuen Bund gestellt. Und stellt uns die Frage, liebst du die Menschen an dem Ort, wo du wohnst? Liebst du die Menschen, die dich umgeben, auch wenn sie dir gar nicht so gut gesonnen sind? Sorgst du dich um die große Stadt, in die du von Gott hineingestellt bist. Auch wir sind hier in einer großen Stadt. Oder sind wir dabei, in ähnlicher Weise zu denken wie Jona? Jona dachte, diese Menschen dieser Stadt, die haben es doch überhaupt nicht verdient. Schau doch mal deren Wandel an, diese elende Gottlosigkeit, die hier vorherrscht. Da kann ich doch kein Mitleid empfinden. Ein Gräuel empfinde ich da. Schau doch mal, was sie alles tun. Die Gottlosigkeit nimmt immer mehr überhand. Siehst doch dir mal an, die ganze Unmoral, den ganzen Betrug, den ganzen Schwindel, das ganze Davonlaufen von Gott. Die ganze Gesetzeswidrigkeit und alles, was sich gerade bewegt und was sie in ihrer Gottlosigkeit anstellen, in ihren Vergnügungen, in ihrer Vergnügungssucht, die man überall sieht. Ja, einerseits ist es gut, wenn man die Gottlosigkeit erkennt und wenn man sich wirklich ekelt vor der Sünde. Das sollen wir schon tun. Hoffentlich empfindet jeder von uns einen Ekel vor der Sünde, auch die sich in unserer Gesellschaft bewegt, auch in unserer Stadt hier. Aber wisst ihr, es ist kein Grund dafür, um nicht im Herzen gleichzeitig eine tiefe Retterliebe zu haben. Es ist kein Grund dafür, die Menschen abzulehnen. Denn wir wissen es. Gott hasst die Sünde. Er hasst die Sünde abgrundtief. Aber er liebt den Menschen. Er liebt den Sünder. Und möchte den Sünder von seiner Sünde und Verlorenheit herausretten. Genauso wie er auch dich und mich herausgerettet hat. Und wie froh und dankbar können wir sein, dass das geschehen ist. Wo ich zum Glauben kam, mir hat niemand das Evangelium gesagt. Ich habe es selber im Wort Gottes gelesen. Ich war so dankbar, dass ich in der Konfirmandenzeit ein neues Testament bekommen habe. Und dass das irgendwie zwei vertrauenswürdige Männer waren, die gesagt haben, da ist was Wichtiges, lest es mal. Und sie haben jedem ein schönes, kleines, neues Testament geschenkt. Es lag 15 Jahre bei mir neben Bett. Es ist oft verstaubt. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn das die Wahrheit ist, dann habe ich noch vieles nicht gewusst vorher. Und wisst ihr, was ich noch gedacht habe? Warum hat mir das nie jemand vorher gesagt? Ich habe wiedergeborene Menschen gekannt. Sie haben mir nie das wirklich gesagt. Ja, man hätte eher gesagt, ja, dass sie gesagt haben, du musst dich bekehren. Und solche Sachen, wo man dann auch eher dagegen gesperrt hatte. Aber wenn sie gesagt hätten, weißt du, Jesus liebt dich. Er möchte auch dich in den Himmel bringen. Und natürlich, du musst auch wissen, dass du Sünde hast. Du musst dich schon zu ihm bekehren. Aber er steht mit seiner ganzen Liebe vor dir und fragt dich, ob du das willst. Tiefes Mitgefühl bedeutet unter anderem auch, eine ganz praktische Liebe für die Menschen zu haben, unter denen wir leben. Unser erster Punkt war Mitleid mit einer sterbenden Welt. Zweitens, Hingabe an praktische Evangelisation oder auch die Sichtweise für praktische Evangelisation. Zwar ist es sehr gut, tiefes Mitgefühl für die Verlorenen zu haben, das haben wir jetzt gründlich angesehen. Und natürlich auch viel für sie zu beten, auch Tränen für sie zu vergießen. Aber oft bleiben wir dann in der Passivität stecken und meinen, jetzt muss doch Gott seinen Part tun. Natürlich wissen wir, ohne den Herrn Jesus können wir nichts tun. Er selbst sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber auf der anderen Seite erwartet er auch von uns, dass wir uns in Bewegung setzen für die Verlorenen. Es ist irgendwann auch mal notwendig, mal zu diesen Menschen hinzugehen, sich auf den Weg zu machen und sie auf das Evangelium anzusprechen. Wenn der Herr Jesus sagt, wir werden seine Zeugen sein, dann müssen wir auch irgendwann mal den Mund auftun. Und ob wir schon sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, dann müssen wir uns wirklich dazu ermutigen lassen. Ich kann durch den, der mich dazu befähigt, ich kann durch den, der mich stark macht. Ich tue mein Bestes im Herrn. Ein Ausleger sagt, in der Tat ist es wirklich selten, dass eine Gemeinde 10% ihrer Mitglieder für die Mitarbeit bei evangelistischen Aktionen gewinnt. Also wenn die Gemeinde schon mal was Evangelistisches macht, auch große Gemeinden, dann ist eine Seltenheit, dass überhaupt mal 10% dabei mitarbeiten. Also bei 100 Leuten wären das 10 Leute, die mitarbeiten. Das ist schon sehr mager. Überhaupt, wenn Evangelisation nur im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen stattfindet, sagt der Ausleger, dann ist das viel zu wenig. Für viele Gemeinden ist Evangelisation nicht mehr als eine ausgefüllte Pinnwand, wo viele Listen und Blätter hängen und Einladungen verteilt werden. Die wirkliche Anstrengung aber, so hofft man, wird doch bitte jemand anders übernehmen. Wer wird ganzen Einsatz bringen? Sicherlich ist da viel Wahrheitsgehalt darin zu finden. Und vielleicht ist es auch manchen leid, wenn man wieder etwas, eine Bewegung, evangelistisch was anschubsen will. Ach, muss man das auch wieder tun. Ich möchte das nicht direkt auf uns beziehen. Ich hoffe, dass bei uns die Herzen schon auch eingestellt sind auf Evangelisation. Obwohl ich auch hier im Gemeindebau schon Ähnliches erlebt habe, dass letztendlich nur eine Pinnwand voll gepinnt war von der Evangelisation, aber die Herzen nicht dahinter standen. Ganz sicherlich brauchen wir oft gute Veranstaltungen. Wir brauchen oft gut überlegte Konzepte für Evangelisation. Und wir müssen irgendwas organisieren. Auch der Herr Jesus hatte seine Jünger ausgebildet. Er hatte sie dann losgeschickt, hat gesagt, wie sie es machen sollen. Das ist nicht unbiblisch. Jedoch ersetzt das äußere Organisieren oder dass man eine Evangelisation abhält, in welcher Form auch immer, das ersetzt nicht das innere Mitgefühl. Es ersetzt auch nicht das praktische Ausleben des Christseins. Und dabei sind wir ja gerade. Hingabe an praktische Evangelisation. Also gut durchdachte Konzepte und evangelistische Veranstaltungen ersetzen niemals dein oder mein persönliches Zeugnis in dieser Welt und die ganz praktische Liebe auch für die Außenstehenden. Vielleicht darf ich euch an dieser Stelle mal fragen, was ist denn das Herz oder die Seele echter Evangelisation? Was ist das Herz oder die Seele echter Evangelisation? Die Antwort liegt darin, es ist die praktische Liebe zu den Menschen. Und es fängt damit an, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie lebe ich ihnen das Christsein vor? Wenn ich die Menschen um mich herum ablehne oder ihnen nicht freundlich gesinnt bin, die um mich herum sind, wie möchte ich dann Evangelisation betreiben und andere Menschen erreichen? Geht ja gar nicht. Vor einigen Jahren, als ich hier noch ziemlich neu in der Gemeindearbeit war, das war noch, als wir drüben waren, da hatte ich mit einer Frau zwei Häuser weiter gesprochen in der Nachbarschaft. Sie war gerade im Garten und ich hatte über den Zaun gefragt, was sie denn denkt, wer ein wirklicher Christ ist. Ihre Antwort, die gibt mir bis heute zu denken. Mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Denn sie sagte zu mir, der ist ein echter Christ, der es lebt. So einfach. Der ist ein echter Christ, der es lebt. Natürlich war sie katholisch und meinte dies auch im katholischen Verständnis. Sie hat nicht wirklich gewusst, auf was ich hinaus wollte. Doch ich dachte, wie sehr trifft es auch gerade auf uns zu, auf uns Kinder Gottes. Wer ist wirklicher Christ? Wer das Christsein lebt. Es bringt ja nichts, wenn ich 5.000 oder auch 10.000 Traktate oder Einladungen in die Briefkasten einwerfe, dabei aber keine Liebe für die Menschen empfinde. Wieder einen Briefkasteneinsatz gemacht, ja, Haken dran. Wieder 500 Schriften verteilt, gut, gut so. Aber wenn das Herz nicht dahinter steht, wenn die Liebe nicht hier drin wohnt, für die Menschen, die es bekommen, Schrift für Schrift, dann stimmt was nicht. Wenn unsere Herzenshaltung nicht ins praktische Leben übergeht, also auch zu den Außenstehenden, aber auch in unsere persönlichen Beziehungen hinein, von Menschen, von Nachbarn, auch in unsere Häuser und Familien, auch hier in die Gemeinde. Wenn wir hier kein Zeugnis sind oder wenn hier keine Liebe und keine Beziehungen gelebt werden, dann werden jegliche organisierte evangelistische Veranstaltungen kläglich scheitern. Es kann nicht gut gehen. Die Frucht wird ausbleiben. Unser Herr Jesus, der hat seine Gemeinde beauftragt, Licht vor den Menschen zu sein. Er hat nicht gesagt, versteckt euch, geht nur ins Kämmerlein, betet. Ja, geh in dein Kämmerlein, bete. Aber das ist nicht die einzigste Arbeit. Sondern er sagt ja auch, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Wo kann das geschehen? Das kann nur geschehen, wenn wir rausgehen zu ihnen. Wenn wir ihnen begegnen. Wenn wir den Kontakt suchen oder wenn wir einfach auf sie zugehen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Manchmal mache ich mir auch Gedanken, wie kann das geschehen? Oder daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie können das die anderen Leute erkennen? Wir wollen ja auch nicht herumheucheln und so tun, als ob wir hier so friedvolle und freundliche Leute wären und es im Herzen dann womöglich gar nicht stimmt. Es muss schon alles echt sein. Aber genau das ist der Wille Gottes. Da möchte er ansetzen in Evangelisation. Praktische Hingabe in Evangelisation. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sagt, ja, bei dem ist was anders. Vielleicht auch am Arbeitsplatz. Der macht seine Arbeit so gut er kann. Ja, der macht auch Fehler, ist auch nur Mensch. Ja, aber man sieht, der ist gut bei der Sache. Das ist auch kein Überflieger, aber auf den kann man sich verlassen. Und wisst ihr, das ist schon viel wert, wenn man sich heute auf jemanden verlassen kann, wenn man weiß, der geht mit der Wahrheit um. Dem kann man was anvertrauen. Gerade auch im Geschäftsbereich. Wenn Vertrauen da ist, sagen kann, das ist ein Arbeiter, den kann man gebrauchen. Und wenn man dann noch von Gott weiter sagt, ja, man sieht, dass du irgendwo einen anderen Halt hast im Leben. Oder wenn es in unsere Familien hineingeht, wenn es in eheliche Beziehungen hineingeht, ihr wisst, was 1. Petrus 3 sagt, gleicherweise sollen auch die Frauen ihren eigenen Männern untertan sein, damit ihnen auch etliche dem Worte nicht glauben, sie durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel sehen. Da legt Gott einen unwahrscheinlichen Segen drauf, wenn sich eine Frau entsprechend unterordnet. Natürlich auch, wenn beide Ehepaare gläubig sind und die Ungläubigen sehen das. Ja, wie geht's bei euch zu in der Ehe? Ja, da ist ja alles so wohl geordnet. Ja, mein Mann hat das Sagen. Wir sprechen uns schon ab, aber in der Regel trifft er die Entscheidung. Er nimmt auch die Verantwortung wahr, die ihm von Gott gegeben ist. Das muss man den Männern auch sagen. Es ist eine Schande, wenn das die Männer nicht tun. Schwer ist es für Frauen, die im Ehebund mit ungläubigen Männern sind. Wir haben auch solche Fälle. Aber das ist ein Zeugnis, wenn sich eine Frau dennoch, so gut sie kann, unterordnet. Und der Mann vielleicht dann trotzdem darauf eingeht. Vor allem ist es so wunderbar, wenn eine Frau neu zum Glauben kommt. Und der Mann sieht, wow, was verändert sich in meiner Frau? Das ist alles ganz viel positiver als vorher. Vorher hat sie immer aufbegehrt und hat sich über mich erhoben und wollte alles selber entscheiden. Jetzt, ja, entscheide doch du. Du bist der Mann. Und ich möchte das tun, was du sagst. Also wenn es Entscheidungen sind, wo sie mitgehen kann. Wunderbar. So hat Gott die Ehe gedacht. Das ist aber auch Hingabe und praktische Evangelisation. Wenn da ein Ehepaar kein Zeugnis ist für die Ungläubigen, das ist eine Katastrophe. Auf den Punkt gebracht heißt dies, Evangelisation ist auch ein Lebensstil von jedem von uns. Zu Hause, in der Familie und auch in der Gemeinde. Denn wie die Frauen ihren ungläubigen Männern mit einem guten und keuschen Wandel gewinnen sollen, so kann auch die Gemeinde nur Außenstehende gewinnen, wenn sie entsprechend mit Christus wandelt und ein Vorbild ist. Es hat einmal jemand gesagt, Evangelisation geschieht, wo Christen treu in der Welt leben und energisch ihrer Berufung nachkommen und ihre Gaben einsetzen, die ihnen Gott gegeben hat. Ja, Evangelisation geschieht nur, wenn es zu dem, Evangelisation geschieht nur, wenn zu dem Glauben, zu dem man sich bekennt, auch die Liebe hinzugefügt wird. Also zum Glauben muss auch die Liebe hinzukommen. Und das gilt für den Prediger genauso wie für denjenigen, der draußen irgendwo in der Arbeit ist. Das gilt für den Prediger genauso wie für den Postboten. Das gilt auch für den Prediger genauso wie für den Postboten, wie auch für die Hausfrau oder wie für die Sekretärin oder wie für die Krankenschwester oder wie für sonst jemanden. Nicht jede Arbeit ist gleich, aber jeder soll für den Herrn ein Zeugnis sein. Teller waschen und predigen ist nicht dasselbe. Doch wenn es darum geht, dem Herrn zu gefallen, so ist es dasselbe. Predigen ist Evangelisation, aber ebenso ist es die praktisch gelebte Einheit der Christen, auch in den Gemeinden. Gehen wir jetzt noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war der Mitleid mit einer verlorenen, sterbenden Welt, Hingabe an praktische Evangelisation. Und jetzt haben wir noch, lege dein Vertrauen in Gottes Absichten, die Rettung der Menschen. Lege dein Vertrauen in Gottes Absichten, die Rettung der Menschen. Jona wollte nichts anderes, als dass durch seine Verkündigung die Menschen gewarnt werden und danach das Gericht über sie kommt. Doch vielleicht war er in mancherlei Hinsicht sogar etwas optimistischer, als wir es heute sind. Können wir uns das vorstellen? Jona hatte nämlich etwas gefürchtet. Er hatte so eine heimliche Ahnung davon, dass sich Ninive bekehren könnte oder umkehren könnte und dass Gott Ninive verschonen könnte. Wir sind heute dagegen oftmals gar nicht so optimistisch. Wir verteilen vielleicht Zettel oder wir sagen es vielleicht einmal jemandem und wir denken vielleicht manches Mal oder fürchten manches Mal, dass sich niemand bekehren könnte. Wir gehen nicht so optimistisch wie Jona an die Sache. Vielleicht meinen wir heute mehr, dass wir das Evangelium auch verteidigen müssen vor den Menschen, ja, dass wir uns einsetzen müssen für das Evangelium. Dabei haben wir so wenig gelernt, wirklich auch auf die Segensverheißungen Gottes zu vertrauen. Vielleicht sind wir heutzutage sehr von den Medien beeinflusst, auch von den menschlichen Meinungen, die auf uns hereinströmen, wenn sie uns vielleicht in eine andere Richtung ziehen wollen. Oder auch wenn wir gerade auch den Abfall ansehen, der in unserem Land immer mehr hereinbricht und auch davon beeinflusst werden. Und wenn wir dann nach dem gehen, was wir sehen, also was sich in dieser Welt bewegt, anstatt im Glauben auf Gottes Verheißungen zu blicken, so ist es kein Wunder, dass wir depressiv und pessimistisch der Zukunft und der Gemeinde entgegensehen und sagen, ach, derzeit bekehrt sich eh keiner mehr. Wir können ja immer noch was probieren, aber hat ja eh keinen Sinn. Ja, vielleicht gehören wir sogar gelegentlich zu den Leuten, von denen ein Ausleger ziemlich sarkastisch gesprochen hat, indem er sagte, selig ist, der nichts erwartet, denn er wird nie enttäuscht werden. Hast du schon mal in der Bibel gelesen? Ich nicht. Selig ist, der nichts erwartet, denn er wird nie enttäuscht werden. Also gib gleich deine Hoffnung auf, dann wirst du nie enttäuscht. Aber das sagt die Bibel nicht. Möge das bei uns ja nicht so sein. Denn wir werden durch Gottes Wort gelehrt und geschult, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen und Gottes Segen zu erwarten. Hat es unser Herr nicht bereits dem Vater aller Gläubigen, es war unser Glaubensvater, dem Abraham, vorausgesagt, du wirst reichlich gesegnet werden? Hebräer 6, Vers 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst, und sprach: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig vermehren. Und da er sich so geduldete, erlangte er die Verheißung. Gilt so eine Verheißung auch für uns? Für dich und für mich oder für uns als Gemeinde? Natürlich. Wir dürfen diese Verheißung in Anspruch nehmen. Auch wenn es damals dem Abraham zugesagt war. Heute geht es um geistliche Vermehrung, um Multiplikation, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Und wenn ich solche Verse lese und ich habe ein Verlangen, dass Menschen gerettet werden, dann kann ich sagen: O Herr, du bist groß. Auf diese Verheißung will ich mich stützen. Ich möchte sogar herausschreiben und immer wieder dir das in Erinnerung bringen. Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und von Abraham heißt es, als er sich so geduldete, erlangte er die Verheißung. Hältst du auch fest an solchen Verheißungen? Geduldest du dich und wartest es ab? Und vertraust Gott und auf seine Absichten, dass er Menschen rettet? Wir dürfen dem Vorbild Abrahams folgen. Gedulden auch wir uns, halten wir an Gottes Verheißungen fest und leben auch das, was wir glauben. So möchten wir auch glauben, dass der Herr Jesus dein und meine Bemühungen, auch dein und mein inneres Jammern, aber auch deine tätige Liebe dazu gebraucht, dass Menschen tatsächlich aus den Flammen des ewigen Feuers gerettet werden. Oh, das wäre schön, wenn jeder von uns mal sagen könnte: Hey, Gott hat mich gebraucht, hier einen Menschen aus dem Feuer herauszuholen. Er hat mich als sein Werkzeug gebraucht. Ich hätte mir es nie vorstellen können, aber Gott hat es gegeben, weil ich es geglaubt habe und ich auf seine Verheißungen vertraut habe. Natürlich habe ich auch ganzen Einsatz gebracht, aber Gott hat es geschenkt. Unser Thema war heute der Jammer um eine verlorene Welt. Ich wollte euch das ein klein wenig ins Herz legen, dass wir wieder eine neue Sichtweise bekommen für die vielen, vielen Verlorenen um uns herum. Und Spurgeon sagte: Eine Gemeinde ist entweder eine seelenrettende Gesellschaft oder sie ist nichts. Ich denke, wir wollen nicht nichts sein, sondern wir wollen wirklich eine seelenrettende Gesellschaft sein. Lasst uns an dieser Aussage auf uns Spurgeon immer wieder aufs Neue messen und prüfen. Zum Schluss möchte ich uns noch eine ziemlich aufrüttelnde Aussage eines Missionars aus dem Baltikum zurufen. Dieser Missionar sagte: Ist das Evangelium nicht wert, dass wir dafür unser Blut vergießen, dann taugt es nichts. Wenn wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses Jesu willen unser Leben zu opfern, so beweisen wir, dass es für uns nicht den nötigen vollen Wert hat. Manchmal könnte man meinen, das Evangelium ist Schleuderware. Es ist wirklich nichts wert. Wir haben es halt genommen und wir haben es halt auch, wie viele andere Dinge auch. Ist das Evangelium nicht wert, dass wir dafür unser Blut vergießen, dann taugt es auch nichts. Wenn wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses Jesu willen unser Leben zu opfern, so beweisen wir, dass es für uns nicht den nötigen vollen Wert hat. Ich selber bin auch beschämt, wenn ich solche Worte lese. Weiß nicht, ob ich immer voll dahinter stehe. Frage an dich und an mich zum Schluss: Was ist dir oder auch mir das Evangelium wert? Bist du bereit, dein Leben dafür zu investieren? Es muss ja nicht gleich Blutvergießen zu sein, aber vielleicht ist das für uns auch noch dran. Bist du bereit, dein Leben für das Evangelium einzusetzen? Dein Leben, und da fängt es ja an mit deinem Denken, was in deinem Herzen vor sich geht, da brauchen wir gar nichts Äußeres tun. Dein Denken fürs Evangelium einzusetzen, für die Sache Gottes. Dein Reden für die Sache Gottes einzusetzen. Deine Taten, ja dein Handeln, dein Leben, ja, dein Zeugnis für das Evangelium einzusetzen. Als ein einziges Zeugnis für den Herrn Jesus und zur Rettung einer ungläubigen Welt. Vielleicht hängen wir noch sehr an vielen verkehrten Sichtweisen. Ich nehme mich selber nicht davon aus. Möge Gott uns viel, viel Gnade schenken für die Zeit, die uns noch bleibt, um uns eine Sicht zu bewahren für die Verlorenheit der Menschen und für seinen gültigen Missionsauftrag, damit wir mit Gottes Denken und mit seinem Fühlen immer wieder neu im Einklang stehen und uns nicht womöglich ärgern, wenn an anderen Orten Menschen zum Glauben kommen. Das wäre eine furchtbare Schande. Freu dich darüber. Preis den Herrn für alle Orte, wo das Evangelium läuft und wo Menschen gerettet werden. Es geht um Gottes Sache. Siehst du die verlorene Welt, wie Gott sie sieht? Der Herr sagt in Jona 4, Vers 11, und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Genau das gilt auch für diese Welt und nicht für Ninive. Nicht nur für Ninive. Und damit möchte ich die Predigtreihe des Buches Jona schließen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist und dass du voller Mitleid und Erbarmen bist. Wir wissen das von dir, Herr Jesus, als dem wahren hohen Priester, der jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel ist. Und du, Herr, bist gekommen, um das Leben zu geben, ja, es im Überfluss zu geben. Und jeder, der an dich glaubt, der wird es heute schon erleben, aber auch in Ewigkeit ganz besonders. Wenn wir aus dieser Welt, ja, aus dieser Erde, aus diesem Erdenleben ausscheiden, wie groß dieses Leben ist und welch einen Überfluss wir haben in dir, Jesus. Und das in alle Ewigkeit. Und wir möchten heute noch Frucht für dich bringen, o Herr. Wir möchten beten, dass wir das Leben, was wir glauben, dass du jeden Einzelnen, Herr, dazu ermutigst, jeden Einzelnen dafür erquickst, erbaust, erfreust, ein Zeugnis für dich zu sein in dieser Welt. Und dass wir dir vertrauen und deinen Verheißungen, dass wir nicht, Herr, auf diese Zeit und Welt schauen, wo wirklich so vieles verkehrt läuft, so vieles den Bach runtergeht, so vieles in eine ganz andere Richtung geht, wie es du in deinem Wort zeigst. Bewahre uns, Herr, vor dem Bösen und halte uns fest und stark, dass wir, Herr, dem Strom dieser Zeit standhalten können und nicht mit weggespült werden. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir eine klare Sichtweise haben für das Evangelium, eine klare Sichtweise für die Verlorenen und, Herr, tiefes Vertrauen zu dir, dass du uns ausrüstest, auch vielleicht einfach mal auf fremde Menschen zuzugehen, sie auf das Evangelium anzusprechen und dass etwas von deiner Liebe erkennen, dass wir es, Herr, durch dich tun und dass sie, Herr, deine Freundlichkeit erfahren dürfen. Wir möchten dir danken, dass du uns vorausgehst, dass du Situationen vorbereitest und dass wir auch im Gebet dafür einstehen, dass wir Begegnungen mit Menschen haben dürfen und dass wir auch, Herr, vorbereitete Menschen antreffen dürfen, die du schon bereitet hast und wo wir sehen dürfen, es ist dein Werk und du möchtest uns dazu gebrauchen. Wie wunderbar! Hilf uns, fest und stark zu sein. Hilf uns auch als Gemeinde, Herr, feste Schritte zu tun, auch wenn wir wenige sind. Lass uns nicht mutlos werden, sondern lass uns wieder neu erstarken. Immer wieder aufs Neue in dir. So preisen wir dich und möchten uns dir anbefehlen. Danken dir, Herr Jesus, dass wir deine Kinder sein dürfen, für Zeit und Ewigkeit. Amen.